Hallo, guten Morgen. Ich bin Jonathan Reichert. Ich leite das Gospelhaus. Das Gospelhaus ist auch so wie Mosaikkirche, gehört zu dem Gemeindenetzwerk Church of Christ the King in Brighton. Also wir sind sozusagen Art Schwesterngemeinden. Und wir haben heute getauscht. Neville, der normalerweise hier predigt, ist bei uns im Gospelhaus und ich bin bei euch. Und heute Morgen ist ja der letzte Teil der Serie Hard Questions, schwere Fragen. Und ich bin wirklich froh, das mit euch teilen zu können. Vielleicht noch ein Wort zu mir. Ich bin ursprünglich aus Bayern. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber so wie ich rumschaue, glaube ich, gibt es hier haufenweise Zugezogene. Genau, und ich bin verheiratet mit Sarah, meiner Frau hier hinten, und die zwei jüngeren Kinder sind hier, Priscilla und Jeremiah, die zwei älteren sind im Gospelhaus. Wir haben vor 16 Jahren geheiratet. Dazu habe ich meine Frau da, dass sie mich dann erinnern kann, was die genauen Zahlen sind. Genau, wir haben knapp 5 Jahre in Amerika, in Texas gelebt, da kommt meine Frau her. Und vor 11 Jahren sind wir hier nach Berlin gezogen. Genau. Wie gesagt, das Thema heute Morgen ist der letzte Teil der Serie Hard Questions. Fragen, die ich schon immer mal einen Christen fragen wollte. Und ihr habt ja in den letzten Wochen darüber geredet, wie kann es sein, dass Gott liebend und allmächtig ist und gleichzeitig gibt es so viel Leid in dieser Welt? Gibt es wirklich nur einen Weg zu Gott? Und vielleicht sagt sich jemand von euch, interessante Argumente, kann man drüber nachdenken, aber eigentlich berührt mich das gar nicht, weil ich führe ein gutes Leben, mir geht's gut, zu was brauche ich Gott? Ja, also ist alles super, ich habe eine Freundin, finanziell ist es in Ordnung, ich habe viele Freunde, mit denen ich abhänge, eigentlich habe ich nicht die Notwendigkeit, Gott zu kennen. Und darauf möchte ich heute Morgen in diesem Thema eingehen. Warum sollte ich mir Gedanken machen über den christlichen Glauben, wenn ich doch eigentlich glücklich bin? Ich glaube, dass wir in Deutschland ein Problem haben. Ich glaube, dass ganz viele Deutsche denken, dass der Glaube eigentlich nur so eine Krücke ist für die Schwachen. Ja? Der Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Religionskritiker, hat es so ausgedrückt: Religion ist die Krücke für die, die nicht aufrecht durchs Leben gehen können. Ja? Und das basiert auf den Aussagen von Nietzsche, der sich empörte gegen den Glauben. Weil er sagte, das ist nur eine Lücke, ein Lückenbüßer für Leute, die einfach deren Leben so hohl und leer ist. Er verachtete einen Glauben, der für die Schwachen und Benachteiligten eine Hilfe und Stütze zum Durchhalten ist. Er wollte nichts wissen von einem schwachen Jesus, der am Kreuz hing. Stattdessen entwarf er das Bild von dem Übermenschen, der sich selbst zum Maßstab aller Dinge machte, der keine Krücke, kein Glauben, kein Gott braucht, sondern sich selbst genügt. Und ich glaube, das ist das, was viele in unserem Land glauben. Wir stellen oft die biblische Geschichte auf dieselbe Stufe wie Mythen, Legenden. Die Ereignisse, die in der Bibel beschrieben werden, scheinen so fantastisch zu sein, dass wir sagen, das hat mit meiner Lebensrealität ganz wenig zu tun. Letzte Woche haben Sarah und ich auf einer Beerdigung gesprochen, oder sie hat gesungen und ich habe dort gesprochen. Und in dem Vorgespräch mit der Familie haben sie uns erzählt, wie sie ihre Kinder vertrösten wollten, dass Oma jetzt gestorben ist. Dann haben sie ihnen erzählt, Oma ist jetzt im Himmel, sitzt auf einer Wolke mit Zuckerwatte und hat Kaffee und Kuchen mit all den verstorbenen Angehörigen. Ja? Und ich glaube, so behandeln wir oft den Glauben. Das ist so einfach nur so ein Vertrösten, das ist für die, die schwere Zeiten durchmachen, und wir sagen denen, hey, es wird schon gut. Ja? Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Mühe sich Eltern geben, um ihren Kindern weiszumachen, da gibt es Nikolaus, der da Geschenke in die Schuhe packt. Ja? Und so In dieser Art sehen wir oft den Glauben als sozusagen nur etwas Sentimentales, etwas, was die Menschen vertrösten soll in schweren Zeiten. Ich glaube, dass der Fantasy-Roman, die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis, das gut auf den Punkt bringen. Auch wenn es nur Fantasy ist, es ist realitätstreuer als viele Erzählungen über Gott. Also die Geschichte von den vier Geschwistern Peter, Susan, Edmund und Lucy, die durch diesen Wandschrank gehen und dann in Narnia landen. Und dort herrscht Winter und der Löwe Aslan, der Herrscher eigentlich von Narnia ist und sich in einem selbst aufopfernden Tod Narnia von dem Fluch erlöst. Ich möchte kurz diese Geschichte erzählen, vorlesen. Da heißt es dann, die vier Geschwister treffen Herrn Biber und Frau Biber. Und dann sagt Susan, oh, ich dachte, dass er ein Mann wäre, also Aslan. Ist man ganz sicher in seiner Gegenwart? Da bin ich ziemlich nervös bei der Vorstellung, dass wir einem Löwen begegnen. Das solltest du auch, meine Liebe. Gar keine Frage, sagte Frau Biber. Wenn jemand vor Aslan tritt, ohne dass ihm die Knie schlottern, ist er entweder mutiger als die meisten anderen oder einfach nur albern. Dann ist es also nicht sicher, sagte Lucy. Sicher, sagte Herr Biber. Hast du nicht gehört, was Frau Biber dir sagte? Wer spricht hier von sicher? Natürlich ist keiner sicher in seiner Gegenwart. Aber er ist gut und er ist der König, das sage ich dir. Der Gott, Jesus, von dem wir sprechen, ist nicht dazu da, dass alle sich wohlfühlen, alle happy sind, sondern der Gott, von dem wir hier reden, ist nicht ein gezähmter Gott, ein Gott, von dem wir uns selber ein Bild machen, sondern wir glauben, dass er der wahre Gott ist, der auf eine Weise gefährlich ist, der ungezähmt ist. Es gibt diese Geschichte, die uns berichtet wird in den Evangelien von Jesus, als er den Sturm stillt. Jesus ist mit seinen Jüngern auf der Überfahrt über den See Genezareth. Und wenn man an dem See steht, denkt man erst, das ist ein kleiner See. Das ist, glaube ich, nicht mal die Hälfte vom Bodensee. Aber es gibt wirklich Fallwinde vom Berg Hermon, der knapp 3000 Meter hoch ist. Und See Genezareth liegt, glaube ich, bei 250 unter dem Meeresspiegel. Und diese subtropischen Regionen und diese Fallwinde werden zu richtig heftigen Stürmen. Und sie sind auf dem Wasser in der Nacht. Ein Sturm bricht über ihnen los. Und Jesus schläft hinten im Boot. Und die Jünger haben Todesangst. Sie wecken ihn auf und sagen, Jesus, ist dir das völlig egal, dass wir gerade am Ertrinken sind? Und Jesus steht einfach nur auf, macht keinen Hokuspokus, keine Zaubersprüche, sondern sagt nur, Sturm, sei still. Und jetzt könnte man, und der Sturm hört auf, und jetzt könnte man denken, na, Glück gehabt, ne? Jeder Sturm geht irgendwann vorbei. Und dann ist halt gerade in dem Moment ist der Sturm zu Ende gegangen, ist langsam abgeebbt, die Wellen schlagen noch gegen das Boot, aber sie sind wieder sicher und alles ist gut. Aber das ist nicht, wie das Evangelium das uns erzählt, sondern das Evangelium sagt, dass in dem Moment, als Jesus sagte, Sturm sei still, das Wasser glatt war wie ein Spiegelbild. Man hätte sich vorne überbeugen können und sein Spiegelbild sehen können. Es war kein Windhauch mehr zu hören. Und dann heißt es, die Jünger hatten davor Todesangst, jetzt hatten sie extreme Angst, jetzt hatten sie höchste Angst, weil sie einem Jesus begegnet ist, von dem sie sagten, er bedroht Sturm und Wind und die müssen ihm gehorchen. Unser Jesus ist nicht dazu da, er ist nicht rumgegangen und hat Decken verteilt. Ich glaube, das ist so das Bild, was wir vielleicht von Jesus haben. Er geht rum, verteilt Decken, knuddelt die Leute, sagt, es wird alles gut und irgendwann geht der Sturm vorbei. Das haben wir oft aus Jesus gemacht. Der die Leute, du hast ein hartes Leben, du bist schwach und Jesus ist die Krücke, der Glaube, dass du es doch noch schaffst. Wir vertrösten die Leute aufs Jenseits. Das ist nicht der Jesus, der uns präsentiert wird in der Bibel. Der christliche Glaube, um es zusammenzufassen, ist keine sentimentale Vertröstung auf das Jenseits. Ich glaube, es hat mit sehr viel Realitätssinn zu tun, wenn wir vom Glauben sprechen. Es gibt diese Geschichte von Jesus, wo er auf eine Party eingeladen ist. Und da heißt es, da sind lauter Sünder und Zöllner. Zöllner waren ja in der jüdischen Gesellschaft als Verräter, Kollaborateure mit der römischen Besatzungsmacht gesehen, die sozusagen sich mit der verhassten Besatzungsmacht zusammengetan haben und deshalb von den normalen Juden abgelehnt. Und die Sünder waren ein genereller Ausdruck für alle, die sich einfach nicht an das jüdische, an das religiöse Gesetz Gottes gehalten haben. Und dann kommen da Theologen, dann kommen fromme Menschen dazu und sagen, wie kann Jesus, ein Rabbi, ein Religionslehrer, ein Glaubenslehrer, wie kann der sich mit solchen Leuten abgeben? Wie kann der mit denen feiern? Und Jesus sagte, als er das hörte, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Jetzt könnte man erstmal denken, okay, die Frommen sind also völlig in Ordnung. Aber das ist nicht, was er gemeint hat. Er hat nicht gesagt, die Frommen, die Theologen, die Pfarrer sind in Ordnung, sondern sie haben offensichtlich keine Selbsterkenntnis, wie sehr sie Gott brauchen. Sie waren selbstgerecht. Er sagt, ich rufe nicht die Selbstgerechten, sondern die wahren Gerechten. Und so glaube ich, dass es mit Selbstreflexion zu tun hat. Ich glaube, es hat damit zu tun, ob wir wirklich eine Erkenntnis darüber haben, brauche ich den Glauben? Wenn du denkst, alles ist super in deinem Leben, könnte es sein, dass du dir selber nicht ehrlich bist. Dass du nicht wirklich selbst reflektierst, wo du stehst, wie es dir geht und ob du einen Gott brauchst. Um es erstmal ganz allgemein zu fassen, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo viele denken, der Mensch wird es schon richten. Der Philosoph, den ich vorhin schon erwähnte, Michael Schmidt-Salomon, schrieb ein Buch, Hoffnung, Mensch. Und beschreibt in dem Buch, dass der evolutionäre Humanismus die Lösung für alle Probleme in dieser Welt ist. Und selbst in der Buchkritik, in der humanistischen Pressedienst D-Science wird beschrieben, mit dieser Perspektive eines Reichs der Menschlichkeit, das Jahrmillionen wehren soll, das ist, was er beschreibt in dem Buch, überbietet Schmidt-Salomon die christliche Heilsbotschaft um Vielfaches. Ja? Das heißt, ich glaube, es ist nicht sehr realitätsnah, was viele Menschen glauben, was der Mensch richten kann in dieser Welt. Andrew Del Banco, das ist der sich selber als säkularer Liberaler bezeichnet, hat ein Buch geschrieben, The Death of Satan, der Tod Satans. Er beschreibt damit, dass wir als aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts einfach nicht an einen persönlichen Teufel, an das Böse glauben können. Aber er sagt, wir haben ein Problem. Wenn wir nicht an das Böse glauben können, sagt er im ersten Satz seines Buchs, eine große Kluft hat sich aufgetan zwischen dem Bösen in unserer Welt und unseren intellektuellen Möglichkeiten, damit umzugehen. Weil er sagt, im Naturalismus glauben wir, dass Krieg, Hass, Rassismus, Gewalt durch die Naturwissenschaft alles ergründet werden kann. Ich kann sagen, wenn jemand gehässig ist, dann hat er wahrscheinlich eine schlechte Bildung genossen, schlechte Erziehung, soziologisch erlebt in einem schlechten Umfeld. Wir können das ergründen, wir können das studieren und wir können Lösungen anbieten. Und dann wird alles gut. Aber Andrew Del Banco, der nicht an Gott glaubt, sagt, wir haben ein Problem, weil es einfach nicht hinhaut. Wir können es nicht ergründen und wir haben es bisher nicht gefixt. Im 19. Jahrhundert glaubte man, wenn die Leute einfach nur mehr wissen über andere Kulturen, zum Beispiel über die afrikanische Kultur, werden wir Leute nicht mehr versklaven, werden wir die Afrikaner nicht mehr versklaven. Wenn wir sie einfach schätzen, wir wissen, welche Qualitäten sie auch haben und dann wird alles besser. Im 20. Jahrhundert, als die Nazis kamen, waren so viele Völker schockiert und auch die Juden in unserem Land waren schockiert. Wie kann es sein, dass eines der gebildetsten Völker der ganzen Welt das Volk, das Goethe, Schiller, Beethoven, Bach hervorgebracht hat, die ganze Welt überzieht mit Gewalt und Verwüstung. Unsere Welt glaubt, wenn die Leute nur mehr gebildet sind, mehr bessere Ausbildung haben, wenn wir unser soziologisches Umfeld verändern, dann wird alles besser. Der Banco sagt, das haut nicht hin. Und ich glaube das auch. Es wird die Welt nicht verändern. Noch ein letztes Zitat. Kennt bestimmt alle den Film Schweigen der Lämmer. Und da trifft die Polizistin oder die Auszubildende der FBI, Starling, trifft diesen durchgeknallten Massenmörder Hannibal Lecter. Und sie will ergründen, was ist mit ihm passiert. Sie fragt ihn, was ist mit dir nur passiert, dass du so verdreht worden bist? Hannibal Lecter sagt, nichts ist mit mir geschehen. Ich bin geschehen. Sie können mich nicht auf eine Reihe von Einflüssen reduzieren. Sie haben Gut und Böse für den Glauben an die Verhaltensforschung aufgegeben. Heute ist keiner mehr verantwortlich für sein Tun. Können Sie es ertragen, sagen zu müssen, dass ich böse bin? Damit tun wir uns schwer. Wir wollen nicht jemanden als böse bezeichnen. Hannibal Lecter sagt, das ist aber die Wahrheit. So glaube ich, dass der Humanismus, der seine ganze Hoffnung auf die menschliche Weiterentwicklung setzt, ein realitätsfremder Idealismus ist. Und jetzt möchte ich das so sagen, hey, unser insgesamt menschlicher Zustand, aber um das mal runterzubrechen auf uns persönlich, auf dich und mich persönlich, warum fällt es uns so schwer einzugestehen, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe? Und das war ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen banal, aber ich hoffe, es bringt auf den Punkt. Wenn meine Frau mich bittet, was einkaufen zu gehen, und ich finde das im Laden nicht, komme ich wieder heim und habe nichts dabei, habe es nicht gefunden. Und sie sagt, warum hast du den Verkäufer nicht gefragt? Mir ist es peinlich. Letztens wollte sie einen Zuckerguss machen für den Geburtstagskuchen von unserer Ältesten, von Juliette. Und ich muss dazu sagen, wir reden zu Hause nur Englisch. Und so sind mir manche Begriffe im Deutschen irgendwie inzwischen fremd geworden. Auf alle Fälle fragte sie mich, bring doch Powder Sugar mit. I need powder sugar for the coating. Icing. Und dann gehe ich los zu Lidl und stehe da und finde den dummen Powder Sugar nicht. Und dann irgendwann denke ich, okay, ich frage mal nach, weil sie den wirklich braucht. Und dann sage ich, haben Sie Pulverzucker? Und ich so, Pulverzucker? Die so, ja, Pulverzucker. Sie meinen Puderzucker? Ja, genau. Und dann auf alle Fälle, ja, hier in der letzten Reihe, und dann hole ich den. Warum frage ich nicht gerne nach? Es ist mir peinlich. Ich schaue dumm aus. Ich bin der Depp, weil ich nicht weiß, wie das auf Deutsch heißt. Könnte es sein, dass wir gerade vielleicht als Männer uns schwer tun, einzugestehen, dass wir Hilfe brauchen? Dass ich alleine es nicht schaffe? Dass ich es nicht drauf habe? Ich bin nicht meines Glückes Schmieds. Es gibt so viele Faktoren in unserem Leben, die wir nicht in der Hand haben. Du sagst vielleicht, wie ich sagte am Anfang, ich brauche Gott nicht, ich habe eine Freundin, ich habe ein tolles Umfeld, ich habe finanziell alles in Ordnung. Möglicherweise weißt du nicht, dass deine Freundin mit deinem besten Freund fremd geht. Du denkst, alles ist super, du stehst kurz davor, alles zu verlieren. Möglicherweise flattert nächste Woche von einem Vermieter eine Nebenkostenabrechnung über 1000 Euro rein und sagst, ich weiß gar nicht, wie ich es zahlen soll. Heute denkst du noch, alles super. Du hast dein Glück nicht in der Hand. Wir müssen uns das eingestehen als Menschen. Das ist ein trügerisches Glück, wenn Menschen glauben, ich brauche Gott nicht, ich komme selber klar. Und es ist ein flüchtiges Glück. In Hebräer 11 wird beschrieben, wie das bei Mose war. Wir kennen die Geschichte von Mose. Mose ist aufgewachsen am Königshof. Er war adoptiert worden von der Tochter des Pharaos, hat die beste Bildung genossen. Aber in Hebräer 11 wird beschrieben, lieber wollte Mose sich zusammen mit dem Volk Gottes misshandeln lassen, als flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Mose ist irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass er sagte, das ist alles schön und gut hier, ich habe ein tolles Leben. Das ägyptische Reich war das größte, mächtigste der damaligen Zeit. Ich lebe hier am Königshof, aber all das, was ich erlebe, ist nicht das wahre Leben. Lieber will ich misshandelt werden mit dem Volk Gottes, als den flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht dazu da ist, den Haufen Regeln, Gesetze zu machen, um dein Leben schwer zu machen, sondern dass das wahre Glück, wirkliches Glück im Glauben zu finden ist. Und ich möchte ein paar Zitate von C.S. Lewis hier vorlesen, weil ich glaube, er hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Was das Problem ist als Menschen, dass wir uns mit flüchtigen, betrügerischen Glücksgefühlen zufrieden geben. Er sagt einmal, die Tragik besteht darin, dass diese Welt das Echo für das Original hält. Wenn wir Gottes überwältigender Schönheit den Rücken zukehren, werfen wir einen Schatten und verlieben uns in diesen. Aber das macht uns nicht zufrieden. Die Bücher oder die Musik, in denen wir die Schönheit gefunden zu haben glauben, werden uns enttäuschen, wenn wir uns auf sie verlassen. Es steckt nicht in ihnen, sondern kam nur durch sie. Und was durch sie kam, war das Verlangen. Diese Dinge, die Schönheit, die Erinnerungen aus der Vergangenheit sind Abziehbilder dessen, wonach wir uns wirklich sehnen. Wenn sie für die Sache selbst gehalten werden, werden sie zu hohlen Götzen, die das Herz des Anbeters brechen, denn sie sind nicht die Sache selbst. Sie sind nur der Duft einer Blume, die wir selbst nicht gefunden haben, das Echo einer Melodie, die wir selbst nicht gehört haben, Nachrichten aus einem Land, das wir nie besucht haben. Er sagt, Gott hat eine schöne Welt kreiert. Gott hat etwas Wunderbares gemacht. Die Erde, auf der wir leben, deine Beziehungen, die Arbeit, die du hast, all die Dinge in unserem Leben, die unser Leben schön machen, die sind gut. Aber ohne Gott sind sie nur ein Schatten, sie sind nur ein Abziehbild, sie sind nicht das Wirkliche. Sie sollen eigentlich ein Verlangen in uns schaffen, zu sagen, ich will das Echte erleben. Und das Echte ist Gott. Gott zu kennen. Das Glück ist nur zu finden, wenn ich Gott erlebe. Weil jedes andere Glück wird irgendwann zu Ende gehen, wird irgendwann sich verflüchtigen, wird irgendwann auseinanderbrechen. Wenn wir Gott treffen, ist sozusagen der Autor unseres Glücks, der Autor, der alles Schöne in unser Leben gebracht hat, ist der Grund, auf dem unser Glück steht. Deshalb konnte der Psalmist sagen im Psalm 63, deine Liebe ist besser als das Leben. Ja? Ich glaube, manchmal denken Leute, wenn sie auf den christlichen Glauben schauen, dass es sozusagen alles allem entsagen und dem Leben, dem Schönen im Leben entsagen. Er sagt, nein, das Leben ist schön, aber deine Liebe, Gott, ist noch besser als das Leben. Augustinus, der Kirchenvater, sagte, du hast uns auf dich hin geschaffen, o Herr, und unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir. Ja? Das ist ähnlich, wie C.S. Lewis es sagt. Alles ist, er zeigt uns nur auf Gott hin. Es soll dieses Verlangen schaffen, da gibt es wirklich mehr im Leben. Alles Schöne in diesem Leben, alles Begehrenswerte soll uns zeigen, wie gut, wie schön Gott ist. Und es gibt eine Unruhe in den Menschen, in uns Menschen, dass wir sagen, da muss es mehr geben. C.S. Lewis sagt es nochmal, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Wenn es so eine Sehnsucht in uns gibt, wenn ich sage, ich will Schönes erleben, ich will Erfüllendes erleben, ich habe Dinge in meiner Vergangenheit, die schön waren, dann ist es alles als Hinweisschild, dass es einen Gott gibt, der dich erfüllen will, der dir wirkliches Glück geben will. Und C.S. Lewis sagt, weißt du, es ist eine christliche Pflicht für jeden, so glücklich wie möglich zu sein. Gott möchte, dass du glücklich bist. Du sollst nicht nur ein braver Christ sein und irgendwie alles, wir haben so diese christliche Moralvorstellung und wenn du nur das machst, dann ist alles in Ordnung. Nein, Gott will, dass du so glücklich wie nur möglich bist. Davon bin ich überzeugt. Und wie ich schon andeutete, ich glaube, dass wir falsches Verständnis haben von Gottes Gesetzen. Und es gab eine Pervertierung gerade in der evangelischen Christenheit und die kommt von Kant. Kant hat gesagt, was wirklich ethisch hochwertig ist, kann nur etwas sein, wo du keinen Gewinn davon hast. Also wenn du irgendwas begehrst, was gut ist und das bringt dir einen Gewinn, dann ist es schon nicht mehr gut, weil dann ist es ja selbstsüchtig. Und das ist falsch, weil die Bibel ist voller Verheißung, voller Versprechen, wie Gott dich segnen will, voller Glückserfahrungen. Ja? Er möchte, dass du so glücklich wie nur möglich bist. Und C.S. Lewis, und damit schließe ich das letzte Zitat von C.S. Lewis heute Morgen, er sagte, das ist jetzt zu Ende, ich mache nicht das ganze Zitat, wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das mit Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Gott möchte dir viel mehr anbieten. Und damit schließe ich mit dem Zitat aus Matthäus 13. Da sagt Jesus, das Himmelreich ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Gott bietet dir ein Himmelreich an. Das Himmelreich ist keine Vertröstung auf ein Jenseits, dass du durch dieses Leben gehst wie auf einer Krücke mit einer Decke umhüllt und Jesus dir sagt, es wird schon und es wird noch gut und irgendwann kommst du in den Himmel. Sondern das Himmelreich ist so wertvoll schon hier im Diesseits. Er möchte dich hier schon segnen. Er möchte, dass du das Glück erlebst. Es ist ein Schatz, wo einer sagt, ich verkaufe alles, ich gebe alles auf. Dafür lohnt es sich, alles zu geben. Das ist mein Gebet, dass jeder von uns das erfährt. Dass das Himmelreich, das Leben mit Gott, dich so erfüllt, dass du sagst, alles andere ist nichts dagegen.